So, bitte alle aussteigen aus dem Bengabus. Wir sind im Jahr 1998. Nicht wundern, Helmut Kohl ist gerade abgewählt worden und der neue Bundeskanzler heißt Gerhard Schröder.
Lola rennt hier gerade vorbei, Richtung Kino, will wahrscheinlich Titanic gucken oder was anderes Romantisches mit Tränendrüsendrückfaktor wie Stadt der Engel. Oder sie ist aus dem Kino geflohen vor Godzilla oder vor dem Spice Girls Film.
Intro, wie immer, möglichst schnell bitte.
Team Tonträger präsentiert Sampler Stories. Julia Röhl und Björn Strössner über die besten, naja, sagen wir mal, die interessantesten Sampler der Popgeschichte. Diesmal Bravo The Hits 98, CD 2. Gibt's nicht nur als Podcast pur, sondern auch mit Musik. Alle Infos auf samplerstories.de.
Julia, oh Julia, ich muss mich entschuldigen. Was habe ich in der letzten Folge immer gemeckert, weil wir aus meinen geliebten 80er Jahren raus und in deine Kindergarten-Hitparade in den 90ern rein sind. Jetzt habe ich, während ich CD 1 wieder in die Hülle gepackt habe und CD 2 rausgeholt habe, ein bisschen im Booklet gelesen. Da hat die Bravo auch so einen kleinen Jahresrückblick zu 1998 reingedruckt. Hat wahrscheinlich Dr. Sommer höchstpersönlich geschrieben. Und was war demnach der Trend des Jahres 98? Musik der 80er Jahre.
Steht da wirklich so drin?
Und tatsächlich erinnere ich mich, dass ich 1998 zum ersten Mal einen längeren Artikel über das Wiederaufleben der Stars und Hits der 80er Jahre gelesen habe. Ist heute ja immer noch so und damit dauert das 80er Jahre Revival jetzt schon 23 Jahre und somit dann mehr als doppelt so lange wie die 80er selbst. Das sage ich doch glatt mal ein freches cool oder gar geil.
Siehst du mal, wie so oft beim Durchhören der Sampler erst mal meckern, Björn, und dann doch alles gar nicht so schlimm. Würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal formschön an mit Flugzeuge im Bauch.
Ja, leider eben nicht aus den 80er Jahren von Herbert Grönemeyer.
Sondern die 90er Jahre Version von Oli P.
Darf ich gleich einen Skandal aufdecken? Oli P. ist hier nämlich falsch geschrieben im Booklet. Da steht Oli P. Punkt. Richtig heißt es ja Oli.p.
Die Rechtschreibpolizei ist wieder unterwegs.
Aber hallo.
Skandal. Ja, ich finde ja, Flugzeuge im Bauch von Herbert Grönemeyer ist kein Song, den man covern darf, ehrlich gesagt.
Wo kann ich unterschreiben?
Ich finde halt irgendwie, also allgemein Oli P. musikalisch grenzwertig, aber dann halt auch noch sich in so einen Brummer von Herbert Grönemeyer zu wagen, der wirklich so viel Herzblut in diesem Song hat. Und das kann man nicht kopieren, das kann man auch nicht gut neu interpretieren. Also ganz schwieriges Thema, lieber Olli.
Aber Oli P. ist ja auch ein Multitalent. Er kann weder singen, noch schauspielern, noch moderieren, aber er macht trotzdem alles drei mit Begeisterung.
Und deswegen hat er wahrscheinlich mittlerweile einen Hundedelikatessenladen.
Ich muss aber auch zugeben, damit sind wir wieder bei erstmal meckern und dann ist alles doch gar nicht so schlimm. Wenn ich den heute mal im Fernsehen sehe, denke ich mir schon, ja, ist ja ein lustiger Kerl. Ich habe in dem Alter, also so mit 20 rum, auch alles gemacht, was man mir angeboten hat und was eben Geld bringt und damit ich halt ins Radio komme. Ne? Also ich habe auch mal Volksmusiksendungen moderiert zum Beispiel.
Du Wilder.
Weil ich wollte halt unbedingt ins Radio und wenn halt einer unbedingt irgendwie ins Fernsehen will und dann wird er halt gefragt, willst du hier Seifenoper und da Lied und da irgendwie was weiß ich was machen? Finde ich das völlig okay, wenn er sagt, ja, her damit.
Hast du recht, hast du einen Punkt. Und das ist wirklich ein sympathisches Kerlchen.
Und im Endeffekt, ein Rap zu Flugzeuge im Bauch daher zu stammeln, ist aus heutiger Sicht dann doch cooler, als eine Volksmusiksendung im Lokalradio moderiert zu haben.
Ein Punkt an Oli P. an dieser Stelle.
Ja, und ich finde auch, wenn der eben in diesen Rückblicksendungen, 80er Show, Chartshow und wie das alles heißt, auftaucht und dann hat er da echt immer mit seinem verschmitzten Grinsen irgendwie einen schönen Spruch auf den Lippen und auch fundiert was zu dem Zeug zu sagen, da sehe ich ihn echt gerne. Weil danach kommt dann wieder Stefan Mross und sagt, Us, kenn ich nicht. Der klingt ja wie der Dings. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, damit alle Leute besser Bescheid wissen über Musik als Stefan Mross.
Aber trotzdem musikalisch nicht das richtig gelbe vom Ei, im Gegensatz zu. Und jetzt kommen wir schon zu Track 2, den Spice Girls, Viva Forever. Ist das nicht schön? Also Spice Girls, das riecht so richtig nach Kindheit. Ich glaube, ich habe die Spice Girls gefühlt nie nicht gekannt. Ich bin damit groß geworden und aufgewachsen und tausendmal hoch und runter gehört. Ich find's einfach toll. Und weil du gerade schon den Spice Girls Film so ein bisschen am Anfang vor dem Intro durch den Kakao gezogen hast hier, Spice World, also Spice Girls, der Film, tolles Ding. Das kann man sich so richtig schön verkatert am Sonntagnachmittag auf der Couch reinziehen. Gibt nichts Besseres.
Ich finde es in der Tele5-Reihe die schlechtesten Filme aller Zeiten, Schläferz, ausreichend gewürdigt worden. Und deshalb möchte ich einfach nur aus dem Booklet von Bravo The Hits 98 vorlesen. Band des Jahres, Klammer auf, weiblich, Klammer zu, Spice Girls. Los legten die fünf Power Girls aus England Anfang des Jahres mit ihrem Kinofilm Spice World. Kurz danach folgte ihre Spice World Tour durch Deutschland, die für Wirbel sorgte, Klammer auf, die Mädels zogen sich auf der Bühne zu ihrem Song Naked komplett aus, Klammer zu, macht ja auch Sinn. Und dann der Schock im Sommer, Jerry stieg aus. Konzerte und Studiotermine fürs dritte Album wurden erstmal abgesagt. Im Sommer 1999 wollen die Spice Girls allerdings in London bei einem Wohltätigkeitskonzert auftreten. Die Zeit bis dahin vertreiben sie sich mit Soloprojekten, Heiratsplänen und Kinderkriegen und jede Menge Botox in die Fresse jagen lassen. Habe ich jetzt mal noch dazu geschrieben. Und dann war auch das Vergnügen schon aus, weil dann war es ja witzlos von wegen hier, ja, Girl Power und sei du selbst. Und dann eben um 2000 rum, upsie, wir haben alle unser Alter nach unten korrigiert. Upsie, wir haben doch mal was machen lassen. Dann war halt nichts mehr mit Girl Power, sondern dann war es halt einfach nur albern.
Trotzdem jetzt hier wieder, du kleiner Miesepeter, die Spice Girls sind einfach Popkultur und ganz, ganz wichtig. Und ich find's immer noch toll, die lasse ich mir nicht schlecht reden.
Interessanterweise waren ja Tic-Tac-Toe ein halbes Jahr vor den Spice Girls dran. Also sonst kopiert die deutsche Musikindustrie ja gerne was in England gut funktioniert. Und hier war es, ich will nicht sagen umgekehrt, weil ich nicht glaube, dass die Spice Girls Erfinder Tic-Tac-Toe kopiert haben. Aber tatsächlich war Tic-Tac-Toe ein halbes Jahr vorher dran.
Und auch noch den legendäreren Abgang hingelegt, Tic-Tac-Toe. Also.
Ja. Freust du dich auf Spice Girls Comeback, weil ja Victoria fehlt?
Die ist mir völlig wurscht. Absolut. Hauptsache Spice Girls.
Okay. Welches war dein Lieblings-Spice Girl?
Mel B tatsächlich immer.
Mel B, das ist, Moment, nicht Sporty war Mel C, Mel B war Scary Spice.
Scary Spice.
Mit dem Lockenkopf. Ah, daher kommt's. Die Lockenköpfe unter sich.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, da bin ich jetzt nicht die Einzige. Das war natürlich auch so ein Ding, dass du früher mit deinen Freundinnen die Spice Girls dann immer so ein bisschen nachgestellt hast. Also du hast quasi die Musik gehört und dann quasi so ein bisschen Musikvideos nachgetanzt und eigene Tänze gemacht und so.
Ah.
Das war damals ein ganz großes Ding, so mit 5, 6 Jahren. Und da war ich auch immer, da hatte ich immer die Rolle der Scary Spice. Aber ich glaube auch eher, weil das die einzige war, die übrig geblieben war und alle anderen sich schon was ausgesucht hatten.
Nein, du musst es anders verkaufen, du musst sagen, weil ich natürlich auch genauso tolle Locken wie Mel B habe.
Auch das, ich hätte natürlich ansonsten ein Veto eingelegt, aber ich konnte mich damit definitiv auch identifizieren, deswegen war alles gut.
Dann mache ich schnell noch den Otto Walkes-Gag hinterher. Ich war immer Old Spice.
Ja. Ja, und ich würde sagen, wer Girlband sagt, muss auch Boyband sagen. Und deswegen kommen wir direkt zum nächsten Song, Backstreet Boys.
All I Have to Give.
Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt so ein Song, der mir jetzt nicht mehr so präsent im Kopf war. Habe ich natürlich schon mal gehört, aber ist jetzt nicht der bekannteste Backstreet Boys Song.
Aber halt so ein typischer Boygroup-Balladen-Hit. Das war tatsächlich einer meiner ersten Reporter-Einsätze beim Radio, Backstreet Boys Konzert in Bayreuth. Das war anstrengend.
Und Björn hat gelitten, stundenlang. Ich kann's, ja. Ich sehe es bildlich vor mir.
Keine Ahnung, was die gesungen haben. Ich habe die nur hüpfen sehen und ansonsten gehört habe ich nur Gekreische.
Aber auch nur dann kannst du behaupten, dass du auf einem Backstreet Boys Konzert warst. So muss es halt auch sein. Also geht nicht anders, oder? Ich war nie auf einem Backstreet Boys Konzert, tatsächlich. Sehr traurig, immer noch drüber. Aber ich glaube, das gehörte halt dazu.
Und welches war dann dein Lieblings-Backstreet Boy?
Du, da habe ich überhaupt gar keine Abstriche gemacht. Die wurden bei mir alle gleichwertig behandelt. Ich fand die alle toll.
Du hast bei den Backstreet Boys keine Abstriche gemacht und sie wurden alle gleich behandelt. Waren alles Kassenpatienten.
Ganz genau. Tatsächlich einer meiner schönsten Momente, da habe ich wirklich Tränen gelacht, war, als im Deutschen Theater hier in München vor so 2, 3 Jahren, glaube ich, mal Boybands das Musical aufgeführt wurde. Und da habe ich mir so gedacht, Boybands und Musical, gibt's was Geileres? Ich glaube nicht. Und genauso war es am Ende auch. Also das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Mit allen Hits von allen Boybands, die man so kennt. Und sowas von gut parodiert. Also falls das mal irgendwo hinkommt, kann ich nur empfehlen.
unterm Strich hatten die Backstreet Boys oder haben die ja immer noch wirklich auch Stil, weil wenn wir dann noch die Abziehbildchen Boygroups da gleich hören werden, also dagegen ist wirklich Backstreet Boys großes Gold.
Track 4 auf Bravo The Hits 98 CD2, Lighthouse Family mit High. Und ich muss sagen, mit Lighthouse Family verbinde ich so richtig krass mütterliche Gefühle deswegen, weil meine Mama der größte Lighthouse Family-Fan, glaube ich, war. Das lief bei uns rauf und runter zu Hause. Oh. Und das ist immer so, ich Lighthouse Family höre, denke ich immer an meine Mama.
Tatsächlich ist Lighthouse Family so Radio-Lala. Also das war eben kein Techno, da ist kein Rap dabei, keine E-Gitarren, sondern es ist einfach nur Pop, der sich so ins Ohr schmeichelt. Und dementsprechend waren die Songs bei uns auch erstmal keine großen Hits, sondern eben immer so Chart-Mittelfeld. Dann kam plötzlich High und hat ihnen ein Hoch beschert.
Also ich habe die Band super lange nicht mehr gehört, bin tatsächlich jetzt erst wieder so drauf gestoßen worden, als ich mir die CD hier nochmal durchgehört habe. So fühlt sich Nostalgie für mich an und ich glaube, die werde ich jetzt vielleicht mal wieder ein paar Mal öfter hören, dachte ich mir dann so. Jennifer Page mit Crush fand ich ja einen Riesenhit, finde ich auch heute noch einen Riesenhit tatsächlich. Der ist auch so richtig theatralisch für mich, obwohl der jetzt musikalisch nicht so hart aufgeblasen ist, aber ich fühle es einfach, ich fühle sie. Ich verstehe, was sie mir sagen möchte, ich kann ihre Emotionen nachempfinden, finde ich super.
Ja, ist also auch für mich so guilty pleasure, also ich mag das. Es ist so ein bisschen wie Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen.
Ja, voll.
Das ist so Pop mit viel Zuckerguss, aber es ist sehr sympathisch und da ist schon auch ein bisschen Ballaststoff mit dahinter. Also es ist jetzt sicherlich kein Song, mit dem man angibt. Also wenn man natürlich gefragt wird, was sind deine Lieblingslieder, dann sagt man, ah, auf dem neuen Album von The National, da ist also wirklich der dritte Track. Morgens früh um 6:30 Radio an und Jennifer Page, Crush. Da ist sogar beim Oberfranken die Laune gar nicht einmal so schlecht danach.
Siehst du mal. Ich glaube, das ist halt auch so ein Kompromisssong, oder? Weil der stört halt auch nicht. Also ich glaube, bei vielen stört der einfach nicht so richtig. Und man denkt sich so, ja gut, okay, selbst wenn ich jetzt nicht der größte Fan dieses Songs bin, ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, boah, ist das ein nerviger Song oder macht das aus. Der läuft halt so hinterher. Also eigentlich auch ein perfekter Radiosong.
Jennifer Page gilt ja als One-Hit-Wonder, aber 2009 hat sie dann doch es nochmal in die deutschen Top 20 geschafft, im Duett mit einem Backstreet Boy.
Nein!
Mit Nick Carter. Beautiful Lie hieß der Titel. Zwar wirklich eher in Vergessenheit geraten, aber tatsächlich war das jetzt schon der schöne Effekt von diesem, die alten Bravo-Hits nochmal rausziehen, weil, ah, da gab es ja noch das hier und dann lass mich doch da mal schauen und so weiter.
Und der nächste Titel auf Bravo The Hits 98 CD2 ist Falco, mal wieder, hatten wir schon mal, diesmal mit Out of the Dark.
Ja, auch wieder sehr tragisch.
Sehr tragisch. Den Song habe ich wirklich super, super lange immer in Dauerschleife gehört. Ich bin allgemein sehr krasser Dauerschleifenhörer. Ich kann Songs wirklich ganz, 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 ganz oft hintereinander hören. Und das war bei Falco früher immer so der Fall. Habe ich irgendwann recht viel in meiner frühen Jugend, keine Ahnung, so mit 11, 12 oder irgendwie so, recht viel gehört. Auch da habe ich wieder die Stimme meiner Mutter im Ohr, aber diesmal im genauen Gegenteil mit Julia, dreh das leiser, es nervt. Einerseits natürlich, weil ich diesen Song, wie gesagt, immer auf Repeat gehört habe und das, glaube ich, natürlich für alle Beteiligten immer irgendwann ein bisschen anstrengend wurde, aber weil meine Mama auch wirklich definitiv mit Falco gar nicht anfangen konnte.
Och, Menno.
Ja.
Auch dieser Song ist im Prinzip im Kleinformat nochmal die ganze tragische Geschichte von Falco, denn er hat diesen Erfolg gar nicht mehr erlebt. Die Nummer ist kurz nach seinem Tod erschienen. Und ja, dann singt er halt auch noch, muss ich denn sterben, um zu leben? Also das war schon so gespenstisch, weil hat er das dann geahnt? War es dann vielleicht Absicht, dass er da im Auto mit dem Bus zusammengestoßen ist und sowas? Was natürlich Blödsinn ist. Aber das hat diesen Song schon nochmal sowas Mystisches, was Interessantes gegeben. Und man sieht eben auch wieder bei der Entstehungsgeschichte auf der einen Seite eben dieser arrogante Popstar Falco und dahinter der total verunsicherte Künstler Hans Hölzel. Das Album dazu, das eben auch kurz nach dem Tod erschienen ist, hätte schon 2-3 Jahre vorher erscheinen sollen. Falco hat es immer wieder verschoben. Er hat eine Nummer ausgekoppelt, die lief super. Die nächste lief schon wieder nicht so doll. Dann hat er wieder rumüberlegt, hat Titel verworfen, neue versucht zu schreiben. Und auch das Feedback der Plattenfirmen und der Radiosender war erstmal AG, Falco, jetzt ist wohl vorbei. Und da war er wirklich so vor lauter Zweifeln zerfressen und hat dann doch nochmal so ein tolles Comeback geschafft, aber eben erst leider nach seinem Tod. Und ja, irgendwie ist auch sein Lebenswerk gespickt mit so Zitaten, wo man das Gefühl hat, als ob er es geahnt hätte.
Ja, es ist halt einfach echt ein klassisches Beispiel für einen Künstler, wo der Druck einfach viel zu krass war, der damit überhaupt nicht umgehen konnte. Und klar, ich meine, wenn dann halt, wenn man das natürlich in seine Songs verpackt und dann hat man halt so ein tragisches Ableben leider, dann drängt sich dieser Gedanke einfach immer auf.
Und das hat wahrscheinlich auch wirklich dieses Phänomen, was wir auch in der Folge mit Ronnys Popshow schon so ein bisschen erörtert haben, dass man wirklich auch das Gefühl hatte, jawohl, jetzt warte ich mal Nummer 1 Hit und jetzt warten sie nur drauf, dass es mich auf die Fresse legt. Und wenn du natürlich mit dem Gefühl durchs Leben gehst, wird es immer schwierig. Und es ist wirklich sehr schade, dass Falcos Sachen zu Lebzeiten oft verkannt worden sind, denn da steckt wirklich viel drin.
Finde ich auch.
Dann lobe ich aber jetzt mal an dieser Stelle die Menschen, die die Bravo The Hits 98 zusammengestellt haben. Denn nach Falco, einem Star der 80er Jahre, der in den 90ern eben auch noch so ein bisschen in die Charts gekommen ist, haben wir wieder eine Band, die in den 80ern groß geworden ist und in den 90ern ja eigentlich noch weiter gewachsen ist. Depeche Mode, Only When I Lose Myself.
Depeche Mode ist eine Band, die ich erst super, super spät entdeckt habe. Natürlich weder in den 80ern habe ich natürlich gar nicht hören können. In den 90ern haben die mir auch absolut nichts gegeben, hatte ich nie auf der Klappe. Das auch in den Nullern nur so immer mal so am Rande mitbekommen. Und Depeche Mode habe ich tatsächlich, glaube ich, erst so in den 10ern richtig für mich entdeckt. Eine Band, die mit der ich früher wirklich gar nichts anfangen konnte.
Besser spät als nie.
Ja? Only When I Lose Myself ist jetzt ein Song, den ich jetzt nicht mehr so im Kopf hatte, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt nicht rauf und runter gehört, aber eine ganz, ganz tolle Band, weil die einerseits natürlich immer so total melancholisch ist, aber gleichzeitig immer noch so einen Drive hat und dann doch irgendwie einen sehr getriebenen Sound hat. Und das finde ich echt total fesselnd immer bei denen.
Es ist auf jeden Fall eine in Deutschland extrem beliebte Band. Und ich muss jetzt auch ganz vorsichtig sein mit dem, was ich sage, weil die haben wirklich so viele leidenschaftliche Fans. Also jeden Fakt, den ich jetzt bringe und nicht ganz fest untermauern kann, dafür kriegen wir tonnenweise Shitstorm. Deswegen kann ich aber fundiert sagen, also Only When I Lose Myself war ein Song für eine Single-Hit-Collection, die eben im Jahr 98 erschienen ist. Denn auf einer guten Single-Hit-Collection gibt es ja auch den ein oder anderen neuen Track. Das war in dem Fall eben Only When I Lose Myself. Die Nummer war Platz 2 in den deutschen Charts. Denn Depeche Mode ist die Band mit den meisten Nummer 2-Hits der deutschen Chartgeschichte. 9 Stück. Aber sie sind nicht das Bayer Leverkusen unter den Gruppen, denn es waren ja auch 2 Nummer 1-Hits dabei. Und Dave Gahan wird immer mindestens Platz 3 in der Liste mit meinen liebsten Interviewpartnern belegen.
Was hat er dir Schönes erzählt? Wie hat er dich gekriegt, Björn?
Ja, es war einfach wirklich ultra entspannt. Also da sitzt einer vor dir, der sich da seit über 20 Jahren im Musikbusiness hält, der eigentlich alle Rechte hätte, irgendwelche Starallüren an den Tag zu legen. Und er war ganz entspannt und es war ein total nettes, entspanntes Gespräch. Und was mich halt dann wirklich sehr gefreut hat, dass dann später noch von der Plattenfirma sich jemand bei mir gemeldet hat und gesagt hat, Dave Gahan hat dann übrigens im Aufzug auf dem Weg raus erzählt, er fand es wirklich außergewöhnlich nett, hier mit dir zu plaudern. Das hat mich sehr gefreut und sehr stolz gemacht.
Ein Ritterschlag, definitiv.
Da war Kleinbjörn ganz selig und hat sich gedacht, och, sind wir mal froh, dass wir nichts Gescheites gelernt haben.
Ganz selig bin ich, by the way, immer bei Natalie Imbruglia mit Torn. Ist das nicht ein toller Song? Also
ja, perfekter Popsong.
Also wirklich total auf die 12, finde ich. Auch immer so ein richtiger Mitgröl-Song, oder? Also wenn du mal irgendwie, egal aus was für Gründen, du so einen richtigen Kacktag hattest und dich so richtig kacke fühlst, der Song geht immer und danach ist alles nur halb so schlimm.
Magst du jetzt erst was über den Song hören oder erst über Natalie Imbruglia und ihre tollen Rehaugen?
Erst die Rehaugen, weil wir gerade so schön im Schwärmen sind.
Ja, das habe ich jetzt eigentlich schon gesagt. Natalie Imbruglia hat Rehaugen. sie ist eigentlich Schauspielerin, bekannt geworden durch die Seifenoper Neighbors, wie auch Kylie Minogue seinerzeit. Und später dann in Johnny English war sie mit dabei, zusammen mit Mr. Bean, Rowan Atkinson. Auch sie hat immer den Stempel One-Hit-Wonder drauf. Aber ich möchte dann doch zumindest 2 Songs noch positiv erwähnen. Wishing I Was There fand ich gut und Shiver finde ich auch großartig. Natürlich, Torn ist nochmal eine Liga drüber. Natalie Imbruglias Version ist aber nicht das Original. Also man findet auf einigen Samplern eine Version von einer Norwegerin namens Trine Rein. Und die erste Aufnahme, das wird auch gerne mal im Pubquiz abgefragt. Also bitte Zettel und Stift holen.
Alles klar.
Die erste Aufnahme von Torn stammt von einer Band namens Edna Swap. Aber auch das war eher so...
Und das war nix oder ging da auch was?
Das war noch weniger erfolgreich als die Singles von Robbie Williams Before Angels.
Ja, Gott sei Dank gab's Angels. Unser nächster Track, den wir uns hier jetzt anhören.
Der Song, der Robbie Williams den Arsch gerettet hat.
Ja, aber dafür dann auch gleich mit Kravum. Oder? Also ich meine Angels, es geht nix über Angels.
Du bist so eine, die das dann auch am Karaoke-Abend singt, oder?
Nicht unbedingt am Karaoke-Abend, aber definitiv gröle ich das mit aus vollem Herzen jedes Jahr wieder aufs Neue auf der Wiesn natürlich.
Natürlich.
Ja, Mai, also ich meine Angels ist halt so, ich glaube die Phase hatte jeder, wo es einem krass zum Hals rausgehangen hat und irgendwie denkt man sich auch jedes Mal wieder, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören, es geht einfach nicht mehr. Ja, und dann wartet man so 30 Sekunden und dann geht's doch wieder. Also
ich war schon bei Wiesn weg, weil ich kriege ja einen Orden dafür, dass ich seit 16 Jahren in München lebe und noch nicht ein einziges Mal auf dem Oktoberfest war.
Schande über dich.
Aber trotzdem natürlich Robbie Williams, Angels, All-Time-Classic. Auch erstaunlich, dass es erst die fünfte Single war, die die Solo-Karriere von ihm so richtig in Schwung gebracht hat. Und es ist wirklich nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die Nummer in weniger als 25 Minuten zusammengeschrieben war.
Ist es so?
Ja, das habe ich mal gelesen. Da warst du gerade auf der Wiesn.
Sehr gut, dann hast du wenigstens die Zeit sinnvoll verbracht währenddessen.
Und zwar Xufa.
Gehen wir gleich schwungvoll zum nächsten. All Saints, Never Ever. Ich sag's dir, ich bin komplett begeistert von dieser CD2 der Bravo The Hits 98. Da ist ein toller Kindheitshit nach dem anderen von mir drauf. Ich lieb's.
Warum haben wir uns dann erstmal durch CD1 quälen müssen?
Das habe ich mich auch gefragt. Aber der Vollständigkeit halber wahrscheinlich. Ist auch eine gute Mischung, finde ich. So ein bisschen R&B-Feeling nochmal auf die CD mit reinzubringen. Finde ich toll. Bin ich ja eh immer ein großer Fan von. Da hatten die Songs auch noch richtig Länge, ne?
Ja, im Prinzip sind das ja fast 4 Songs in einem.
Ganz genau. Also über 5 Minuten auf jeden Fall. In manchen Versionen gibt es diesen Song sogar über 6 Minuten lang. Den kannst du so richtig voll auskosten.
Auch das eine Nummer, die so für mich so mit der Zeit gewachsen ist, weil am Anfang dachte ich so, boah, All Saints, das ist jetzt Spice Girls in Grün und die Zeitungen waren eher voll damit oder waren eher damit beschäftigt aufzuschreiben, also die eine hat jetzt was mit dem Promi und die andere hat was mit dem Promi. Die dritte hat jetzt den Promi verlassen, um mit dem Promi zusammen zu sein und Robbie Williams hatte, glaube ich, was mit 2 Spice Girls und mindestens mit einer von All Saints auch was. Da treffen sich dann alle wieder. Aber tatsächlich war das eine Band mit auch einigen sehr stilvollen Nummern. Never Ever, großartig. Auch spätere Sachen wie Pure Shores oder Black Coffee fand ich ganz groß. Ganz schlimm fand ich Coverversionen wie Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers oder Lady Marmalade haben sie auch gesungen. Ja. Da möchte ich ihnen schon mal auf die Finger hauen und sagen, pfui.
Pui, pui, pui. Ja, tatsächlich, glaube ich, sind wir auch, tun uns immer recht schwer mit Coverversionen, wenn ich das jetzt mal so hier... Ich finde, das zieht sich ein bisschen durch. Aber sei es drum, eine Menge andere gute Songs haben sie gemacht. Also alles tutti, liebe All Saints.
Jetzt kommen wir zu einem unangenehmen Thema. Half on a Baby von R. Kelly. Wir haben auch kurz diskutiert, sollen wir einfach lustig drüber weggehen und sagen, R. Kelly, war der bei der Kelly Family? Sollen wir es ganz weglassen, weil es halt wirklich... ein Pfui-Bad-Thema ist. R. Kelly, die Vorwürfe, die da gegen ihn im Raum stehen.
Ganz schwierig halt.
Man muss jetzt mal abwarten, was die Gerichte entscheiden, aber wenn wirklich langjährige Weggefährten wie Lady Gaga sich auch komplett von ihm distanzieren, puh, da weiß man wirklich nicht so recht, wie man das alles einordnen soll, ob man dann an der Musik noch Spaß haben soll. Es ist auf jeden Fall schon auch krass, wie jemand, der mal das Maß aller Dinge in Sachen R&B war, dann so zur Persona non grata wird.
Ich sag auch ganz ehrlich, ich habe ganz früher I Believe I Can Fly auch krass geliebt und fand die Songs wirklich toll und das hat schon ganz, ganz übligen Beigeschmack jetzt und ich kann es halt auch absolut gar nicht mehr neutral hören oder von diesen Gedanken befreit und tue es deswegen auch einfach nicht mehr.
da tut man sich dann schon schwer zu sagen, da trennt man Werk und Künstler oder da kann man trotzdem noch eine Nummer von ihm hören und Spaß haben. Also, puh, ja, dann fällt es mir schon auch schwer, da irgendwie noch zu sagen, oh, aber ist doch ein schönes Lied. Ja, irgendwie eher nicht.
Absolut. Kommen wir zu Song 12 auf Bravo The Hits 98 CD2 und das ist For The Cause mit Stand By Me. Den Song habe ich das allererste Mal in dieser Version gehört. Ich kannte das Original vorher nicht. Ja, sorry, meine Jugend halt, meine Kindheit.
Das war ja auch genau der Trick von For The Cause. Für Leute wie dich haben diese Geschwister einfach so im dezenten Gospel-Style Oldies neu eingesungen. Und zack, Julia fällt drauf rein.
Absolut. Und es hat mich maximal abgeholt. Ich fand den Song toll. Ich habe den rauf und runter gehört, auch ein Repeat-Song von mir, der meine Mama zur Weißglut getrieben hat. Und dann habe ich irgendwann später das Original gehört und dachte mir so, Mensch, noch viel besser. Das war ein Erlebnis, ich sag's dir.
Das Original ist eben auch einfach großartig. Also das hat so einen genialen Groove, das kannst du auch heute immer noch auflegen und das funktioniert super. Die Nummer von Ben E. King, die nicht nur in den 60ern, sondern auch in den 80ern nochmal ein großer Hit war, in meiner Jugend, war parallel in einem Werbespot zu hören und auch im Kinofilm Stand By Me, den du kennst oder den du nicht kennst?
Also den ich kenne vom Hörensagen, aber nie gesehen habe.
Dann rede ich erst wieder mit dir, wenn du den auch nachgeholt hast.
Mann, diese Filmliste wird immer länger, ich sage dir.
Ja, Stephen King Film im Prinzip. Und mit lauter Darstellern, die du auch heute noch kennst, aber halt alle da noch 30 Jahre jünger.
Ist notiert.
Nächstes Mal wird abgefragt. Ich suche einen Sampler raus, der Stand By Me drauf hat.
Remember the Time von Nana ist der nächste Song. Kannte ich vorher nicht, beziehungsweise hatte ich zumindest nicht mehr im Ohr. Und bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen meinungslos zu.
Na, das ist halt deutscher Gangster-Rap. Ne? Nana hat wirklich die Musik vorm Knast bewahrt. In diesem Stil hat er 5 Top-10-Hits geschafft und Remember the Time war der letzte. Nana hat dann noch beim Promi-Boxen gegen Willi Herren gewonnen. Ich musste erst nochmal nachschauen, erstens, wer Willi Herren ist und zweitens, was Promi-Boxen ist.
Das hätte ich jetzt beides wiederum gewusst.
Aber wir sind jetzt auf diesem Sampler in der Abteilung interessante Leute, die da mitsingen. Da werden wir im Prinzip bei den kommenden 5 Titeln so ein Ah, ja, stimmt, so, da schau her, Erlebnis haben. Und das hier ist eben jetzt Nana featuring Ray Horton. Das war eine der Originalstimmen von Milli Vanilli. Zur Erinnerung, Milli Vanilli, da waren ja 2 Typen mit Rasterlocken vorne dran, die lustig getanzt haben und so getan haben, als ob sie singen würden.
Aber anscheinend es nicht wirklich konnten.
Und dann der große Skandal, hoppala, Frank Farian hat da irgendwelche anderen Leute singen lassen und einer von diesen Stimmen war eben Ray Horton.
Mensch, und da schließt sich der Kreis wieder.
Und da kann ich gleich noch ein Kompliment an die Menschen, die Bravo The Hits zusammenstellen machen. Hintereinander weg, Sascha, I'm Still Waiting. Und Young Denae, Walk On By. Chronologisch müsste man es umdrehen. Da war erst Young Denae, Walk On By und dann Sascha, I'm Still Waiting. Denn die beiden Nummern haben was gemeinsam, Julia?
Ich würde vermuten, die gleichen Sänger.
Hast du gewusst oder vermutet?
Habe ich tatsächlich nur vermutet. Young Denae hat mir überhaupt nichts gesagt. Aber ich habe die CD durchgehört. Es kam I'm Still Waiting und dann kam Walk On By. Und dann dachte ich mir so, Mensch, ist das jetzt irgendwie so ein Hidden Track davon oder ist das noch so ein Outro, das ich nicht verstehe, um dann rauszugucken und zu sehen, ah nee, das ist der nächste Song. Aber eine sehr, sehr ähnliche, wenn nicht gar dieselbe Stimme.
Genau, also bei Walk On By haben wir Young Denae featuring Sascha. Und bei I'm Still Waiting haben wir Sascha introduced by Young Denae oder featuring Young Denae. Young Denae, eine sehr junge Rapperin. Ich glaube, die war so 18, 19, als das mit Walk On By so richtig losging. Und dann hat man eben recht fix gemerkt, wenn die auftritt, dann stehen da lauter Mädels vor der Bühne und schmachten den Background-Sänger so an. Das war eben Sascha. Und dann hat man sich gedacht, naja, dann stellen wir halt auch mal Sascha vorne hin. Young Denae hat netterweise für ihn ein bisschen noch gerappt. Und dann ging das so Hand in Hand ganz prima die Charts hoch. Ich finde sehr interessant, wie die Karrieren der beiden verlaufen sind. Sascha kennt man heute noch. Guter Typ. Unabhängig von der Musik hat er was, was die Leute gerne sehen. Man fühlt sich gut von ihm unterhalten, wenn der irgendwie im Fernsehen ist und irgendwas erzählt. Und Young Denae hat recht schnell gesagt, nö, ich lerne mal noch was Vernünftiges, ist jetzt Psychologin, heißt eigentlich Fatima Napo und hat auch ein Buch geschrieben, eine afrikanische Perspektive der Psychologie, also auch ein sehr interessantes Feld. Und das finde ich eben so bemerkenswert, dass ein junger Mensch dann sagt, naja, das mit dem Popstar-Sein, das geht vielleicht ein, zwei Jahre gut. Ich suche mir mal lieber noch ein anderes Standbein, weil so in der Recherche rund um die Sampler-Stories hast du halt wirklich oft so eine Biografie, naja, jetzt habe ich halt mal einen Hit gehabt und dann irgendwie keinen mehr, dann mache ich halt mal jetzt ein bisschen Dschungelcamp und noch ein bisschen Big Brother und dann schauen wir mal weiter. Nee, sauberer Schnitt, ich hatte hier eine schöne Zeit und jetzt mache ich noch was anderes. Habe ich großen Respekt vor.
Ja, verstehe ich.
Und dann machen wir weiter mit der Tür, die die Backstreet Boys geöffnet haben und leider nicht mehr rechtzeitig zubekommen haben. Eine von ganz vielen Boybands und die hatte auch noch den sehr originellen Namen The Boys.
Naja gut, es waren auch die Backstreet Boys. Aber ja, jetzt kommen wir in so ein Fahrwasser rein, das geht nachher auch noch weiter. Diese Boybands, wo sich jede gleich anhört und ich habe die wirklich alle nicht mehr auf der Kette gehabt. Also, oder ich habe sie auch nicht auf der Kette. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich die wirklich mal gekannt habe oder die wirklich mein Thema waren.
Ja, und die Songs sind auch so erschreckend schwach. Also One Minute, da rein, da raus. Und auch alle anderen The Boys Songs, überhaupt nichts, an was man sich da erinnert, überhaupt nichts, wo ich jetzt sage, ui, schön, das mal wieder zu hören. Gerne können mir jetzt hier alle The Boys Fans einen bösen Shitstorm in die Kommentare schreiben und mich vom Gegenteil überzeugen. Ich finde, das einzig Erwähnenswerte über The Boys ist, dass da Adel Tawil dabei war.
Das hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht gewusst. Habe ich mich mal wieder nicht ausreichend informiert hier.
Deshalb hast du mich ja.
Ja, ganz genau. Ich dachte mir aber auch so, ich habe ja den Björn, der wird es mir schon sagen. Ja, wie gesagt, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, soll man ja aber nichts sagen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit Culture Beat.
War das nicht ein schönes Zitat von Klopfer aus Bambi, oder?
Auch das. You Belong. Und da war meine erste Assoziation, ach Mensch, die hatten noch einen anderen Song außer Mr. Vain. Ist ja irre.
Ja, hallo, also Entschuldigung. Das ist eben genau der Punkt. Culture Beat hatten im Prinzip drei Karrieren. Also die Zeit vor Mr. Vain, da gab es einen Hit namens Der Erdbeermund. Das war ein versautes Gedicht mit Dancebeats unterlegt. Dann eben diese Idee, typisch Eurodance, ein Typ rappt irgendwas, eine Frau singt irgendwas und ein paar DJs machen Itze, Itze, Itze drunter. Meisterhaft eben wirklich mit Mr. Vain umgesetzt. Das war wirklich in dem Genre die Top-Mega-Hyper-Hit-Nummer. Dann merkt man, okay, die Masche funktioniert nicht mehr so und nimmt nochmal die Kurve und macht eben netten Pop. Die Sängerin könntest du kennen. Das ist Kim Sanders. Mhm. Die war in der allerersten Staffel von The Voice of Germany auch dann mal noch mit dabei.
Ja, irgendwas wollte ich gerade mit The Voice sagen, ja.
Ist Zweite geworden. Und dann schauen wir doch mal, ob du noch zusammenkriegst, wer da noch dabei war bei The Voice damals. Wer ist Platz 1 geworden vor Kim Sanders?
Das weiß ich leider nicht, weil The Voice habe ich wirklich nie wirklich geschaut.
Ivy Quainu.
Ach ja, genau. Doch, die war aber cool. Die hat ja dann sogar ein bisschen noch in die Charts geschafft, zumindest mit dem ersten Track, wenn ich mich nicht irre.
Und dann kennt man interessanterweise, jetzt muss ich noch mal kurz was nachschauen, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. Interessanterweise kennt man Platz 3 und Platz 4 der ersten Staffel heute eigentlich noch am besten. Platz 3 nämlich damals Michael Schulte und Platz 4 Max Giesinger.
Mensch, richtige Starbesetzung. Track 18 auf Bravo The Hits 98 CD2. Grant Stevens mit Everlasting Friends.
Das kennst du natürlich aus der Bierwerbung.
Das kann ich tatsächlich auch mal wieder gar nicht. Ich hatte einen guten Start, aber jetzt langsam schwächlich wieder ein bisschen. Aber ich war tatsächlich positiv überrascht, auch wenn mir der Song an sich jetzt auch nicht ganz so viel gegeben hat, aber dass ich da eine Gitarre wenigstens mal wieder hören könnte. Ein richtiges Instrument.
Ja, die sind tatsächlich auf dieser CD etwas rar gesät. Und Grant Stevens ist jetzt nicht unbedingt ein Star aus der ersten Reihe, aber trotzdem eine recht feste Größe seit vielen Jahren in der deutschen Musikszene. Hat bei einigen sehr erfolgreichen Alben irgendwie seine Hände mit im Spiel, bei Unheilig zum Beispiel. Also das ist so einer, um den muss man sich keine Sorgen machen.
Und da war es gerade so schön. Und dann kommen wir schon wieder zu diesem Boyband-Feeling. Miss You Like Crazy von The Moffats.
Das war ja ganz einfach. Hanson mit M-Bop waren so mega erfolgreich, da hat man halt mal geguckt, ob nicht noch irgendwo Bands, die aus Brüdern bestehen, rumgurken, und da kam eben The Moffats gerade recht.
Ja, und es ist, wie wir gerade schon gesagt haben, wieder irgendwie derselbe Einheitsbrei.
Wobei die zumindest schon so getan haben, als ob sie Instrumente halten könnten.
Ja, wenigstens haben sie so getan, das ist ja schon mal was. Ja, aber auch das, also waren die danach noch länger irgendwie auf dem Radar? Haben die noch irgendwas Nennenswertes gemacht? Gibt's dazu was zu sagen?
Also da war ja jetzt schon mal Miss You Like Crazy nicht der größte Hit. Das waren irgendwie so 2, 3, 4 Nummern in dieser Güteklasse und dann war es auch schon wieder weg.
Ja, ne?
Und wie toll ist das denn, dass das große Finale auf Bravo The Hits 98 gestaltet wird von Bravo All Stars. Let the music heal your soul. Bravo, ja, Bravo All Stars. Da war echt alles dabei, was ich nicht leiden kann.
Ja, aber ist das nicht ein schöner Rausschmeißer? Auch noch Let the music heal your soul? Also weißt du...
Also wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann habe ich jetzt nichts gesagt, denn das Ganze ist eine Benefit-Single zugunsten der Nord of Robins Stiftung. Aber gucken wir doch mal, wer da alles mitmacht. Touché, eine Boyband, die Dieter Bohlen produziert hat. The Boys, die hatten wir doch erst. Caught in the Act, die hatten wir doch erst. The Moffats, die hatten wir doch erst. Scooter.
Hatten wir noch nicht.
Backstreet Boys, die hatten wir doch erst. Mr. President, die hatten wir leider noch nicht. Da hätte ich noch einiges dazu zu sagen. Da schau her, auch NSYNC, Squeezer und RNG. Wer kennt sie nicht? Alle. Dazu noch Aaron Carter, ach du meine Güte. Blümchen und Jill.
Ja, ich war ja jetzt fast schon ein bisschen begeistert von Blümchen tatsächlich, weil ich muss sagen, die Frauenquote ist erschreckend gering. Also, das ist wirklich traurig.
Ja, Squeezer und Mr. President haben es rausgerissen.
Ja, gut, aber von wie vielen jetzt?
Was ich erstaunlich finde, Bravo Allstars, Bravo ist ja so eine urdeutsche Zeitschrift. Und tatsächlich hat es aber der Hit, der Bravo Allstars, sowohl in die englischen als auch in die amerikanischen Charts geschafft. Also Blümchen kann von sich behaupten, sie hat einen Welthit gelandet.
An dieser Stelle, Jasmin, herzlichen Glückwunsch. Ja, ist doch schön für die. Und wenn es auch noch für einen guten Zweck war, was meckern wir da eigentlich, Björn?
Dass Oli P. nicht mitmachen durfte.
Das ist richtig. Den hätte ich gerne noch dabei gehabt.
Dann kann ich jetzt die CD-Hülle von Bravo The Hits 98 zuklappen, sie wieder für die nächsten 23 Jahre in den Schrank stellen.
Es sei dir erlaubt. Und ich höre einfach jetzt gleich nochmal von vorne bis hinten nochmal durch.
Ja, schön war's. Empfehlt uns weiter, abonniert uns.
Und folgt uns überall.
Schreibt uns und gebt uns Tipps, was wir für Sampler noch besprechen können. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, was aus den 80ern, wenn ihr mich ärgern wollt, was aus den 90ern.
Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und abonniert Sampler Stories auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Mixcloud.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.